Und jetzt, ihr Lieben, gibt's ein ganz besonderes Highlight. Ehrlich. Und zwar sind wir gerade dran, eine Wall of Hope zu machen. Neudeutsch. Altdeutsch, eine Hoffnungswand. Eine Hoffnungswand, müsst ihr euch vorstellen, 4 Meter breit, 3 Meter tief, lang. Und auf dieser Hoffnungswand befinden sich 100 Gesichter. 100 Gesichter. Und das sind alles Menschen, die hier entweder bei Superfrom waren oder noch sind, oder die gar nichts mit Superfrom zu tun haben und sagen, ich bin ein Mensch, der Hoffnung in sich trägt, nämlich Jesus. Und die haben sich einfach rufen lassen. Ich habe einen Rundruf gestartet und habe gefragt, wollte dabei sein, wollte mitmachen. Und es ist fantastisch. Es ist wirklich Gott sei Dank. Von Leuten, die schon am Anfang bei Superfrom ihre Geschichte erzählt haben. 7 Jahre. Wir sind ja im 7. Jahr. Und die, mit denen sind wir immer noch verbunden. Und das ist so super. Und es wird eine tolle Hoffnungswand. Und da gibt es dann die Gesichter. Die werden dann schön hintrapiert. Das sieht natürlich cool aus. Nicht so, wie jetzt hier, das ist aus dem Schwarz-Weiß-Drucker rausgelassen. Das ist natürlich Popel. Hoch 10, sondern das sieht hammermäßig aus. Weil es Hoffnung zu verbreiten gilt. Hoffnung in Verbindung mit Jesus. Und jetzt bitte ich konkret um eure finanzielle Unterstützung. Finanzielle Unterstützung. Es kostet so viel Geld. So allein so ein Foto hochziehen auf 4 auf 3 Meter, das kann ich gar nicht laut sagen, was das kostet. Aber das sind Gespräche. Das sind Möglichkeiten. Stellt euch vor, es ist dunkel, es ist November, es ist Dezember und man kommt und man sieht diese beleuchteten Fotos, QR-Code zu den Filmen, QR-Code zum Gespräch, selber vor Ort sein. Unser Ziel, Jesus zu verbreiten. Und wenn ihr das unterstützen wollt, dann gibt es hier den QR-Code mit dem Link dann zu unseren Konten. Das sind zwei, PayPal und Sparkasse war das andere. Und dann könnt ihr uns unterstützen und da bitte ich euch drum, das wäre echt genial. So, Faces. Ich habe ja gesagt, im letzten Film, das kommt jetzt bei jeder Ankündigung. Ich nehme euch einfach mit rein. Ansonsten abonniert den Newsletter, auch hier. QR-Code zum Newsletter, direkt zum Linken, macht es. Jetzt kommt Bianca und das ist so eine Geschichte, die total ins Herz geht, weil sie wird mit 15 schwanger, sie heilt zu Hause nicht mehr aus und wie es halt so ist, dann lernt sie einen Typ kennen, das ist cool und nett und das ist halt ein bisschen zu cool und nachher ist es too hot to handle und sie liegt beim Arzt, beim Frauenarzt und will eigentlich das Kind nicht mehr. Aufpassen mit dem Schwäbisch, gell?
Ach so, ich darf nicht so schwäbeln, gell?
Ich auch nicht.
Ein bisschen, also ganz so abstellen kann ich den Dialekt sicher nicht, aber ich versuche mein Bestes.
Du, das ist cool. Was? Also der Dialekt ist sowieso das Beste.
Ja.
Bianca, als deine Mail kam, stand in der Betreff oben drin, Gott hat mich nie im Stich gelassen. Und ich finde ja immer sehr interessant, wenn ich das lese, was im Betreff steht. Dann mache ich mir schon ein bisschen so Gedanken. Ein bisschen, jetzt bin ich schon wieder im Schwäbischen drin, gell? Ein bisschen, Herr Meierhöfer. Und ich habe gedacht, wenn jemand schreibt, Gott hat mich nie im Stich gelassen, das könnte entweder heißen, es war alles easy, das Leben, oder es war nicht easy.
Also tatsächlich ist es so, dass ich das Gefühl habe, ja, es war nicht immer leicht. Und ich glaube, es fing nicht leicht an für mich, schon in der Kindheit nicht. Und habe aber immer auch als Kind schon gespürt, da ist jemand, der liebt mich.
Also die Eltern waren nicht so der Liebes...
Also meine Eltern, muss ich so sagen, mein Papa, der war Schlossermeister, der war viel unterwegs, hat viel geschafft. Mhm. Der hatte schon Liebe für mich, aber ich glaube keine Zeit und kein Kopf für das, für mich, für meine Interessen, das, was ich brauche, hat er gar keinen Blick gehabt. Und meine Mama, die war eher so, wie man sich's vorstellt, so auf sich bezogen, ne? Also mehr was betrifft mich selber. Also auch nicht so auf die Kinder oder auf mich. Ich habe mich dann eigentlich relativ schnell so gefühlt, als wäre ich hinten angestellt, als würde mich niemand sehen oder wahrnehmen. Ich hatte zum Glück eine Oma und eine Tante und einen Onkel und eine Cousine, wo ich ein bisschen das erleben durfte, was ich auch heute erst so begreife, dass Gott mir das geschenkt hat. Ne? Das hat mir zwar zu Hause gefehlt, aber da habe ich es dann doch bekommen.
Wenn wir mal Gott rauslassen,
ja.
So, also in der Kindheit, du sagtest, du fühltest dich irgendwie zurückgesetzt. Wie hat sich das ausgewirkt auf deinen Lebensstil oder auf dein Alltag, wenn man dauernd denkt, mir will ja eh keiner?
Ich war also so mit den äußerlichen Reizen oder mit Menschen, die auf mich zugekommen sind, erstmal total überfordert als Kind. Tatsächlich, ich bin eingeschüchtert gewesen. Ich war erstmal in mich gezogen, das hat mich erstmal zurückgezogen, ne? Weil ich habe irgendwie gespürt, ich bin dem gar nicht gewachsen, das, was da um mich herum passiert. Ne? Ich habe mich nicht sicher gefühlt, ja, unsicher. Und das hat man natürlich gemerkt. Zu Hause war ich zwar sicher in meinen vier Wänden als Kind, aber im Umfeld, wo Menschen auf mich zugekommen sind, war ich eher schüchtern.
Die schüchterne Bianca.
Die schüchterne Bianca, die sich jetzt erstmal gar nicht so traut.
Genau. Wer ist denn da noch da? Ach, Bianca, schwätzt wieder nichts.
Ja, genau, so kann man sagen, schwätzt wieder nichts. Und wenn man sie fragt, dann kriegt man keine Antwort. Und in der Schule war es dann auch erstmal so, dass ich nicht so viel geschwätzt habe und nicht so viel geredet habe und schüchtern war. Und ja.
Und als die kleine Bianca größer wurde, hast du rebelliert oder?
Ja, ich war irgendwie als kleines Kind so ein bisschen zierlich und schüchtern. Und dann irgendwann mal so in der Pubertät, da bin ich so irgendwie explodiert, würde ich mal sagen. Ich bin groß geworden, weiblicher geworden. Und ich habe das schon gemerkt. Oh, jetzt habe ich aber Macht. Jetzt habe ich irgendwie Macht mehr als vorher. Ne? Weil ich bin irgendwie größer, weiblicher und die Leute nehmen mich wahr. Ne? Das habe ich dann schon gemerkt. Und dann bin ich schon ein bisschen selbstbewusster geworden und habe mich so manches getraut. Ich bin dann tatsächlich, ja, habe angefangen, Lederjacke anzuziehen und mich zu schminken und mich zu stylen, mich groß zu fühlen. Das schon, ja. Und habe ich schon gemerkt, jetzt hat sich was verändert, also äußerlich gesehen. Ne?
Gab es da schon Gott in deinem Leben oder ist es erst viel später zukommen?
Also es ist schon so, dass meine Oma gläubig war. Mhm. Also sie hat immer gesagt, und die Kinder sollen alle in die Kinderkirche und das will sie gerne. Und dann hat auch niemand was dagegen gesagt. Das heißt, ich bin sonntags in die Kinderkirche gegangen. Ich habe zwar zu Hause das gar nicht erlebt, aber in der Kinderkirche habe ich Geschichten von Gott gehört, die mich natürlich auch berührt haben, weil irgendwie habe ich gespürt, auch Jesus am Kreuz, als ich ihn gesehen habe. Ich konnte zwar überhaupt nicht verstehen, was das Ganze soll, also so richtig begriffen habe ich es nicht, aber irgendwie habe ich schon gespürt, da ist jemand, der mich liebt oder ja. Und ich hatte dann auch als Kind Träume, wenn ich das erzählen darf.
Von Gott oder mit Gott oder?
Ja, also es war ein Traum. Ich bin irgendwie so eine Leiter, Himmelsleiter, hochgeklettert und ganz oben war ein Schoß. Also ich habe es gedeutet, es war der Schoß Gottes. Ich habe aber nicht gesehen, wer. Ich habe nur gespürt, da ist Wärme, da ist Licht, da ist Liebe.
Du bist eine Leiter hochgeklettert?
Ja, und oben.
Im Traum?
Im Traum, ja. Und oben hat, wie ich es jetzt deute, Gott auf mich gewartet und ich durfte auf seinen Schoß sitzen und habe dort sehr viel Liebe gespürt.
Wie alt warst du da?
Als ich das geträumt habe. So acht.
Das sind ja doch jetzt schon mehr als 10 Jahre her, ne?
Das ist schon sehr lange her, ja.
Und du kannst dich voll dran erinnern?
Ja, ich kann mich dran erinnern, weil ich in meinem ganzen Leben so viel Liebe noch nie gespürt habe. Nie mehr danach. Es ist einfach keine Liebe, die ein Mensch geben kann, das, was ich da empfunden habe. Und deswegen war für mich auch nie der Zweifel da, dass es einen Gott geben könnte, weil das war für mich sehr einschneidend. In dieser Familie, wo ich doch so viel wenig Liebe auch irgendwie bekommen habe und wo ich diese Wärme doch überhaupt nicht so gespürt habe. Also fast wie wenn Gott gesagt hätte, jetzt muss ich mal das Mädel zu mir holen, sonst geht die da unten ein.
Geht die ein.
Ja, so habe ich das empfunden.
Hast du
ja
mit jemandem drüber gesprochen? Eltern, Oma?
Nee, darüber habe ich, später habe ich das sicher erzählt, aber ich habe dann.
Aber der Traum ist ja in dir drin.
Ja.
Und mit dem Traum bist du älter geworden.
mit der Gewissheit, dass es da irgendwo was gibt, dass irgendwo ein Gott da ist.
Das ist ja dann doch, sagen wir mal, die Liebe, die erfährt man im Traum. Das ist das eine. In der Realität ist die Liebe dann nicht so da. Kam der Zeitpunkt, wo du dir Liebe gesucht hast?
Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin da eher so ein bisschen reingerutscht. Ich glaube gar nicht, dass ich das so gesucht habe. In dem Sinn, also Anerkennung ja, aber ob ich jetzt so Liebe gesucht habe, in dem Sinn bewusst, könnte ich jetzt gar nicht sagen. Ich habe einfach gemerkt, ich will ausbrechen auf jeden Fall. Ich will raus aus dem Ganzen hier zu Hause. Ich möchte was erleben. Ich möchte irgendwie dabei sein. Ich möchte irgendwie mitmachen, ne? Nicht nur so außenstehend sein.
Was hast du denn erlebt?
Meine Freundin hat dann gesagt, sie will mich mitnehmen in den Skippy Club. Das war so eine Diskothek, so eine Kneipe, wo halt Jugendliche dann hingegangen sind. Hm. Und sie wollte mich da mitnehmen. Und ich war aber eigentlich vom Alter her noch gar nicht so weit. Sie war 3 Jahre älter und ich wollte da gern auch dabei sein, weil sie hat so geschwärmt, wie toll das ist. Und da kann man tolle Leute kennenlernen und so.
Jungs,
ja.
Und hat's geklappt?
Ich wollte eigentlich gar nicht so Jungs treffen, wenn ich ehrlich bin. Das war eigentlich gar nicht so, sondern ich wollte das, was meine Freundin hat erleben. Die durfte raus, sie durfte dabei sein, die hat sich schick gemacht, hat sich schöne Kleider angezogen, sich geschminkt und das war eher meins. Ich wollte da einfach dabei sein. Und dann wusste ich aber, meine Eltern würden das nicht erlauben. Und dann bin ich einfach zum Fenster rausgeklettert in der Nacht und bin heimlich dorthin. Und auch heimlich wieder zurück durchs Fenster wieder rein. Ja, es war spannend für mich, sowas zu erleben, so ein Nachtleben erleben, wie da die jungen Leute tanzen und wie die ausgelassen sind und anscheinend glücklich. Ne? Und ja, dort habe ich tatsächlich dann schon einen jungen Mann kennengelernt. Und der hat irgendwie gar nicht mehr so abgelassen von mir, muss ich sagen. Der hat dann auch gleich gefragt, ob er mich dann mal wieder abholen durfte zu Hause und ob wir nochmal was unternehmen durften und so. Ja, und es war dann auch, dass er mich dann abgeholt hat. Aber zu Hause war nicht nur, dass es so kühl war, sondern zu Hause war auch Unfrieden, Streit. Und
zwischen deinen Eltern?
Ja, zwischen meinen Eltern. Und das hat mich natürlich auch sehr belastet. Man hatte immer das Gefühl, man will hier weg. Also ich wollte da eigentlich gar nicht sein. Ich wollte dem entfliehen sozusagen. Und dann kann schon sein, dass ich mich dem jungen Mann, den ich da kennengelernt habe, ein bisschen näher gefühlt habe. Ich dachte, vielleicht könnte der mir ja helfen, aus dieser ganzen Sache rauszukommen.
Hat er dir geholfen?
Ja, in dem Sinn, dass ich dadurch schwanger geworden bin.
Oh! War das eine Hilfe? Wie alt warst du da?
15, ich war fast 16, ja.
Also 15 und schwanger. Mhm. Ach, Bianca. Zu Hause Unfrieden? Stress. Du haust nachts heimlich ab, triffst einen Typen, bist schwanger. Was war der erste Gedanke?
Im ersten Moment, ich habe ja gemerkt, ich fühle mich körperlich nicht mehr gut. Irgendwas stimmt mit mir nicht.
Periode
blieb aus.
Mist!
Übelkeit kam auf. Ich habe mich körperlich schwach gefühlt. Einfach nicht
ging
so
zum Arzt.
Und das habe ich erstmal nicht so gemacht. Bin nicht gleich zum Arzt. Ich habe erst gedacht, ach ja, jetzt wartest du das erstmal ab. Vielleicht ist wirklich nur der Stress, den du hast. Und ich habe irgendwie mir das so zur Seite gelegt. Schwanger kann es eigentlich nicht sein.
Wie man es halt so macht, ne?
Ja. Und als dann aber auch die zweite Periode ausblieb, da habe ich gedacht, jetzt muss ich zum Gynäkologen.
Warst du in der 10. Woche, oder?
Als ich dann beim Frauenarzt ankam, war ich tatsächlich schon in der 10. Woche.
Boah. Okay.
Ja, und
Bianca, herzlichen Glückwunsch, hat er gesagt, oder?
Es war eigentlich eher so, dass ich gleich am Anfang zu ihm gesagt habe, ich vermute, ich könnte schwanger sein, aber ich sage Ihnen gleich, ich will das nicht, das Kind. Ich habe das für mich gleich, das habe ich gar nicht zugelassen, der Gedanke, dass ich damit was anfangen könnte. Und er hat dann gesagt, jetzt gucken wir erst mal, machen wir erst mal den Test und dann sehen wir weiter. Und dann kam er dann zurück und hat gemeint, ja, also da war eigentlich sehr einfühlsam, muss ich sagen. Der hat jetzt eher erst mal so...
Du hast dem sein Ja gar nicht gebraucht, du wusstest...
Ich habe mir das schon gedacht. Ne? Man hat sich natürlich vieles zurechtgelegt, was könnte denn anderes sein und gehofft, dass es so wäre. Und dann kam er zurück und hat gemeint, ja, sie hatten das schon richtig vermutet, sie sind schwanger. Und ganz unabhängig davon, ob sie das Kind wollen, wir untersuchen sie jetzt erstmal. Und ich habe innerlich gedacht, hat er mir gar nicht zugehört? Ich will es doch jetzt gar nicht. ich will eigentlich jetzt nur den Termin für den.
Ich will weder wissen, welches Geschlecht noch irgendwas.
Ob das macht gesund, das, genau.
Macht das Ding weg.
Ja, für mich war es in dem Moment gar nichts Lebendiges oder das war irgendwie für mich nichts. Und dann habe ich mich dann hingelegt. Er hat einen Ultraschall gemacht und in der 10. Woche, das muss man halt wissen, in der 10. Woche, da sind lebenswichtige Organe schon da.
Das ist alles fertig.
Da ist alles schon fertig und das war mir nicht bewusst. Das hat mich getroffen wie ein Blitzschlag. Da sehe ich im Monitor ein fertiges Kind, das mir sogar zuwinkt. Ich hatte das Gefühl, das winkt zu. Hallo, mit mir hast du nicht gerechnet, aber ich bin da. Und ich habe innerlich gedacht, das gibt's nicht. Also es hat mich wirklich berührt, erschüttert zugleich. Und trotzdem konnte ich es nicht bejahen. Trotzdem konnte ich nicht sagen, ja, dann behalte ich es jetzt. Sondern es war einfach so, okay, das hat mich jetzt...
Du liegst immer noch da.
Ja, mittlerweile bin ich dann auch aufgestanden und habe dem Arzt dann aber auch versichert, also trotz allem, auch wenn das jetzt gut aussieht und das Kind auch gesund ist und ich körperlich ja auch jung und da keine Komplikationen zu erwarten wären. Ich weiß gar nicht, ob ich das so gesagt habe. Habe ich wahrscheinlich damals nicht so gesagt. Aber
sind beides ist schwäbisch gestottert. Und
einfach gesagt, dass ich es nicht will und dass wir doch den Termin für den Schwangerschaftsabbruch dann, dass er das in die Hand nehmen soll. Hat er dann auch gemacht, da kümmert sich der Arzt drum. Er hat dann nur gemeint, wichtig ist halt, dass ich jetzt nochmal ein Beratungsgespräch bei Caritas führen. Das ist ganz wichtig, weil ohne das darf man in Deutschland gar nicht abtreiben. Und ich müsste dann nach Ludwigsburg zur Caritas, weil in Heilbronn hätte ich gar keine Chance. Ich war ja immerhin schon in der 10. Woche. Das muss ja alles jetzt ganz schnell gehen. In der 12. Schwangerschaftswoche ist auch...
Hast du es erzählt zu Hause?
Ich war zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr zu Hause. Ich bin nämlich dann doch abgehauen. Ne? Also mir war das zu Hause, der Streit und alles zu viel.
Du warst 15, ne?
Ja, ich habe meine Mutter quasi mitgenommen, aber eher ich sie, ne, aus dem Ganzen heraus. Und wir haben dann bei Freunden dort gewohnt, konnten dort vorübergehend wohnen. Und in der Zeit habe ich das mit der Schwangerschaft erfahren, genau. Und die Schule habe ich dann auch nicht zu Ende gemacht, also beziehungsweise den Abschluss habe ich nicht gemacht, weil das alles für mich so stressig war. Ich konnte mich gar nicht darauf konzentrieren, die Schule fertig zu machen. Hatte aber fest den Plan, dass ich die Hauswirtschaftsschule besuche. Ich war dort auch schon angemeldet.
Wir sind aber immer noch beim Baby im Bauch und Caritas.
Ja.
Und du sitzt da und dann sagt dir... Die Frau oder der Mann?
Das war ein Mann, ein Arzt, ja. Oder jetzt bei Caritas, meinst du?
Sagt was?
Also als ich dann bei der Frau, es war eine Frau bei Caritas, angekommen bin, saß sie mir gegenüber und hat mich gefragt, was ist denn Ihre Angst? Wovor haben Sie Angst und warum wollen Sie das Kind nicht behalten? Und ich habe dann ihr aufgezählt, ja, ich kann dem Kind ja gar nichts bieten. Ich habe weder Geld, noch habe ich eine Wohnung, noch habe ich einen Abschluss, noch habe ich irgendwas, was ich dem Kind geben kann. Und das erscheint mir einfach nicht richtig. Und dann hat sie gleich gekontert und hat gemeint, und wenn das alles gegeben wäre, wenn sie finanziell abgesichert wären und sie eine Wohnung bekommen würden, würden sie dann denn zustimmen, das Kind zu behalten? Und dann habe ich überlegt, naja, eigentlich habe ich ja gerade gesagt, das sind meine Ängste. Und wenn diese Ängste nicht mehr da sein müssten, weil mir geholfen wird, dann könnte ich mir das eher vorstellen, ja. Das war eigentlich das erste Mal, wo ich in die Richtung gegangen bin, zu sagen, ja, ich könnte mir vorstellen, mich auch für das Kind zu entscheiden, wenn ich abgesichert wäre. Und dann aber war es so, dass die Caritas erstmal gar nicht reagiert hat. Wir melden uns in 2-3 Wochen und ich habe gedacht, okay, aber der Termin, der Termin in der Klinik ist ein bisschen früher. Und ich habe gedacht, okay, wenn ich jetzt Bescheid bekomme, dass es klappt mit der Wohnung, dann sage ich den Termin ab. So habe ich mir gedacht.
Wir reden ja jetzt gerade über dich. Wie hat denn der Vater reagiert? Hast du das überhaupt erzählt? Oder hat,
Ja, doch, der hat es schon gewusst. Und er war ja auch dabei jetzt beim Arzt und so. Der hat mich da schon begleitet, auch bei Caritas, da war er dabei. Und er hat auch gesagt, er würde das Kind gern behalten wollen. Also er würde wollen, dass es...
Keine Abtreibung.
Ja, also da war er nicht dafür. Aber er hat es auch nicht eingefordert, sondern das war eher so, entscheide du, aber ich wäre eher dafür, mir behalten das
ich
Kind.
Ich stehe dazu.
Ja.
Und dann kam der dazu, zu der Entscheidung?
Ich muss jetzt noch kurz dazu sagen, dass er zwar gesagt hat, er würde dazustehen. Ich aber für mich wusste, wenn ich das Kind behalte, dann muss ich dieses ganz alleine schaffen. Und ich bin dann morgens an dem Tag, als es zur Klinik ging, aufgewacht und habe gedacht, das muss ich mich langsam fertig machen. Also Caritas hat sich nicht gemeldet, noch nicht, steht noch aus. Aber ich muss mich jetzt fertig machen, weil ich muss ja in die Klinik. Der Termin steht ja.
Abtreibungstermin.
Ja, der Abtreibungstermin. Und dann habe ich wieder so eine innere Wärme gespürt. Wie damals als Kind, als ich auf dem Schoß Gottes saß. Und so eine innere Stimme hat zu mir gesagt, wenn du das Kind behältst, dann helfe ich dir. Es wird dir an gar nichts fehlen, du wirst versorgt. Und ich hatte so einen Frieden in mir und habe gespürt, ja. Jetzt berührt es mich selber, wo ich das sage, weil es war wirklich so, ich habe gespürt, doch, ich glaube, ich kann das. Ich habe gar nicht so viel über alles nachgedacht, bin nicht alles finanziell durchgegangen, sondern ich habe einfach gedacht, ja, ich entscheide mich jetzt für das Kind mit allen Konsequenzen und glaube, dass...
Du hast dich auf ein Gefühl verlassen, das im Augenblick da war. Du konntest ja nicht benennen, das ist jetzt Gott oder so, sondern es ist ja nur, in Anführungszeichen,
ja,
nur.
Aber ich wusste... Also ich war vom Typ her, glaube ich, so, wenn ich mich für was entschieden habe, dann stehe ich dazu. Da war ich damals schon so. Also bin ich einfach so gewesen. Vielleicht auch so erzogen worden, dass man zu dem, was man sagt, steht. Also ich wusste schon, das ist jetzt kein Gefühl und ich entscheide mich jetzt aus dem Gefühl heraus, sondern ich habe mich ja auch Wochen vorher schon sehr viel damit auseinandergesetzt. Ich wusste, wenn ich mich jetzt dafür entscheide, dann muss ich mit allen Konsequenzen dafür, für dieses Kind da sein, mit allem, was ich habe. Das wusste ich und habe mich dann entschieden, dass ich jetzt...
Ohne Caritas?
Ohne Caritas, ja. Ohne die Zusage von Caritas, ja.
Sondern nur aufgrund dessen, dass du gespürt hast, für dich wird gesorgt.
Ja. Und das ist eigentlich auch das, was ich will. Ich will ja das... Ich glaube, niemand will sein Kind wirklich wegmachen, ne? Man spürt ja, da ist etwas in dir, das möchtest du eigentlich gar nicht wegmachen. Du hast nur Angst, ne? Du willst, aber dass das Geschöpf in dir ja ein Teil von dir bleibt. Das habe ich schon gewusst irgendwo.
Und dann wuchs das Kind, der Bauch, und dann kam es zur Geburt.
Ja.
Kannst du dich noch daran erinnern?
Ja, ich kann mich daran
erinnern. Blöde Frage.
Ja, ich habe irgendwie gedacht, so schlimm kann das ja nicht werden. So ein bisschen naiv gewesen. Und übrigens, Caritas hat sich gemeldet. Ach, ja, danke. Und hat dann zugesagt. Ich glaube, eine Woche nachdem ich dann mich entschlossen habe für das Kind, hat der Caritas auch zugesagt zu dem Mutter-Kind-Projekt.
Wie haben deine Eltern reagiert?
Ich bin ja gar nicht mehr zu Hause gewesen und ich bin tatsächlich erst 2 Jahre, nachdem das Kind geboren war, zum ersten Mal wieder nach Hause. Wie so der verlorene Sohn nach Hause kommt. Ich habe mich vorher gar nicht getraut, nach Hause zu gehen, ja.
Bianca, ab wann gab es Gott in deinem Leben? Also so namentlich, ne? Du hast gesagt, ich habe geträumt, die Leiter hoch und dann war es wie so ein Schoß. Und als du abtreiben wolltest, hast du gemerkt, da sagt dir jemand was. Wann wurde aus diesem Wagen was Konkretes?
Ja, also tatsächlich, als ich dann schon mit dem Kind in Ludwigsburg in der Wohnung gelebt habe, da habe ich eine neue Erfahrung mit Gott gemacht. Ich saß vorm Fernseher und habe Nachrichten geschaut und habe in Afrika gesehen, wie Kinder in Minen sterben. Und mich hat das so berührt und so verletzt, ne? Also so traurig gemacht und habe drüber nachgedacht, mein Kind liegt jetzt behütet im Bettchen und was ist denn, wenn das mal nicht mehr so behütet ist, wenn das mal schlimmer wird hier auf Erden, wenn es Krieg gibt. Also es kamen Ängste hoch, ne, dass es auch mich oder mein Kind treffen könnte. Und dann bin ich so am Küchenfenster gesessen und habe gebetet. Ja, gebetet kann man es nicht sagen.
Wollte gerade fragen.
Ja, richtig gebetet, weil man weiß ja noch gar nicht, was Gebet so wirklich ist. Aber ich habe so in den Himmel geguckt und habe gedacht, wenn es irgendwo eine Tür gibt, die aus dem Ganzen hier rausführt, dann würde ich es gern wissen. Das war eigentlich das, was ich so gedacht habe. Irgendwo eine Tür nach draußen, wenn es hier ganz hart auf hart kommt.
So. Wann hat sich die Tür geöffnet? Und wie?
Ja, ich habe dann... ich habe dann tatsächlich, ja, vielleicht war es ein, zwei Wochen später, beim Sparmarkt oben gesehen, dass sie jemanden suchen zum Waren einräumen. Ne? Und ich habe gedacht, da frage ich mal nach, ob ich da Ware einräumen kann. Und habe dort tatsächlich auch anfangen können zu arbeiten. Und die Marktleiterin hat gesagt, ja, kommst du immer dienstags, dann hilfst du ein paar Stunden und dann kriegst du ein bisschen Geld dafür. Und die Marktleiterin war gläubig. Und sie hat auch kein Geheimnis daraus gemacht, dass sie gläubig ist. Die hat ganz groß Jesus auf ihrem Auto stehen gehabt und das weiß ich noch. Und die Mitarbeiter, die haben sich da manchmal auch ein bisschen lustig drüber gemacht. Und ich habe gedacht, jetzt darf ja jeder machen, was er will, wenn sie das will. Und irgendwie hat es mich auch beeindruckt, dass jemand so mutig ist und von Gott spricht und so. Und ja, und sie hat mich mitgenommen, hat gesagt, willst du sonntags mal mit dem Gottesdienst? Und ich dachte, naja, zur Marktleiterin kann ich ja jetzt nicht unbedingt sagen, ich gehe nicht mit.
Zum Chef, zur Chefin.
Der Chefin. Ja, also ich dachte, ja. Und es war so eine Mischung zwischen Neugierde und ja, ich kann ja nicht Nein sagen. Und dann bin ich da mitgegangen. Und dann hat der Pastor gesagt, ich weiß gar nicht mehr, was der alles gepredigt hat, sondern am Ende hat er nur gesagt, oh, wenn du durch die Tür des ewigen Lebens gehen willst.
Ja. Da kam die Tür vor, oder was?
Da kam die Tür. Ich wusste sofort, das ist die Tür. Er hat gesagt, Jesus ist die Tür und wenn du heute durch diese Tür gehen willst, dann komm nach vorne. Und ich bin nach vorne geschossen. Die Marktleiterin, die konnte mich gar nicht mehr aufhalten, so schnell bin ich davor. Ich wusste, das ist die Tür, das ist sie. Und dann habe ich mich für Jesus entschieden.
Cool. Also das mit der Tür, das ist sehr beeindruckend, ne? Wenn du da sitzt am Fenster und denkst, gibt es vielleicht eine Nebentür oder irgendwas.
Ja,
das und stimmt. Dann predigt der Pastor von der Tür.
Also ich wusste, das war's. Das war das, was ich brauchte, was ich gesucht habe, das war's.
Jesus.
Ja, tatsächlich. Und dann war wieder diese Liebe, dann war wieder diese Wärme, die ich ja eigentlich aus dem Traum noch kenne. Das war ja auf einmal auch wieder da. Das erlebt man ja im Gottesdienst. Ne? Auf einmal ist diese Geborgenheit und die Liebe da und du denkst dir, das kennst du doch. Das hast du doch schon mal gespürt. Und ich wusste, jetzt bin ich richtig.
Und dann ging das Leben der Bianca steil nach oben, oder? Nicht?
Ja, ich meine, es ist nicht so, dass man oft auch Altlasten mit sich schleppt, gell? Also das Schöne war natürlich, ich konnte mein Kind jetzt mitnehmen. Mein Kind durfte jetzt christlich groß werden. Er durfte das alles miterleben. Ich hatte Frieden in meinem Herzen. Ich hatte eine Perspektive. Ich war glücklich. Das hat mich wirklich glücklich gemacht.
Hast du auch einen Mann?
Ja, also dieser Mann hatte ich noch. Der ist nämlich damals auch mit eingezogen.
Ah, ihr wart zusammen?
Wir waren zusammen, ja.
Ah, okay.
Dieser Vater von dem Kind, genau. Ja. Aber ich habe mich nicht gut mit ihm verstanden. Das war das Problem. Ich habe mich nicht gut mit ihm verstanden und hatte eigentlich den Plan, sobald ich 18 bin, werde ich das beenden. Dann habe ich das Sorgerecht für das Kind komplett, weil das ist ja zur Hälfte Jugendamt und Hälfte mir. Und dann habe ich es ganz und dann mache ich den Deckel zu. Oder ja, so hatte ich das geplant. Und dann bin ich aber zu Jesus gekommen und habe mich da entschieden. Und er war dann auch angetan und hat sich dann auch für Jesus entschieden. Aber die Situation wurde deswegen ja auch nicht besser. Das ist ja schön. Also ich finde es super schön, dass er sich für Jesus entschieden hat und ich auch. Aber es gab irgendwie trotzdem kein Zusammenkommen so wirklich. Und dann habe ich was gemacht, was ich vielleicht nicht hätte machen sollen.
Jetzt bin ich gespannt.
Ich habe den Mann geheiratet.
Okay.
Normalerweise würde ich sagen, ist eigentlich eine schöne Geschichte. Ne? Man kommt zum Glauben, er kommt zum Glauben.
Und könnte man ein Buch drüber schreiben.
Könnte schön sein, ja, aber es war halt nicht so.
Du sprichst in Konjunktiven? Also,
wir sind geschieden, ja. Aber wir waren 15 Jahre verheiratet.
Habt ihr noch mehr Kinder zusammen?
Mhm. Ja, vier Kinder. Vier Kinder haben wir zusammen.
Okay.
Ja.
Ja, also Christsein heißt ja nicht, dass man jetzt, oder mit Jesus leben heißt ja nicht, dass man fehlerfrei durchs Leben tingelt.
Ich muss ja auch dazu sagen, ich habe ja mit 18 dann geheiratet. Ich war auch sehr jung.
Ja.
Ich war auch naiv. Und ich dachte, Gott kann das vielleicht schon. Also ich hatte nicht wirklich den hundertprozentigen Frieden drüber. Und das ist, glaube ich, schon, das ist immer so ein Anzeichen, dass es vielleicht nicht richtig sein könnte.
Ja, wenn man heiratet,
sollte man
den Frieden haben. Gell?
Ja, und den hatte ich nicht so wirklich. Aber ich habe auch damals...
Das ist kein Vorwurf.
Nee. Heute sehe ich das genauso. Also wenn man sich nicht sicher ist, sollte man da nochmal wirklich ins Gespräch gehen, vielleicht auch mit jemandem.
Das heißt... Nach 15 Jahren sagtest du, vier Kinder, das heißt, du warst auch wahrscheinlich lange alleinerziehende Mama.
Mhm.
Mit 4 Kids. Wie hast du das überstanden?
Also ich muss dazu sagen, dass ich schon drin aufgegangen bin. Es war schon eine Rolle, die mir sehr gut gefallen hat. Also ich bin schon gern Mama gewesen. Und natürlich mit Gott an meiner Seite, der mir natürlich auch vieles geholfen hat. Also ich hatte immer den Eindruck, die Kinder waren jetzt nicht so viel krank, weil ich hätte das vielleicht auch nicht bewältigen können, wenn jetzt alle auf einmal immer krank gewesen wären. Ich hatte schon den Eindruck, irgendwie ist da was mich unterstützt und hilft. Oder die Nachbar, das Mädchen oben drüber, die gewohnt hat, ist gern runtergekommen, hat gern Baby gehütet und gefüttert. Ich habe immer den Eindruck gehabt, es kommt von überall irgendwo so eine Engel geflogen und hilft. Ne? Und dann natürlich auch eine Gemeinde, die einen trägt, wo man dann auch, ja.
Wie ist deine Beziehung in diesen Jahren zu Jesus geworden? Also du fingst an, das war Wärme, das war die Tür, das war die Predigt, das hat dich geflasht. Und du sprichst ja dann doch von einer gewissen Achterbahn, die da...
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, mein Leben, ja, war vielleicht eine Achterbahn. Aber die Beziehung zu Gott war keine Achterbahn, weil... Er war immer da. Und ich hätte auch gar nicht gewusst, wer mir sonst hätte helfen können. Ich habe mich an ihn ja dann gewendet, ne? Und hab gesagt, wenn irgendeine Situation war, wo ich nicht mehr weiter wusste, da brauche ich dich. Und ich habe das Gefühl gehabt, es war auch so. Er hat dann irgendwo, hat er wieder irgendwas für mich gemacht und was für mich organisiert. Also,
wenn du so auf das Leben guckst, Bianca, wer ist denn Gott für dich?
Also ich bin sehr begeistert von Gott, über sein Wissen, seine Weisheit, seine Liebe, das ganze Gesamtpaket. Ich bin am Staunen, wenn ich an
Gott
denke.
Sprichst du mit ihm, wenn da so einer gegenüber ist, als gegenüber so der Allwissende, Allesmachende, fallen da einem noch Worte ein oder ist man da eher, oder bist du da eher dann voller Ehrfurcht oder wie ist das?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, manches Mal hat Gott schon Dinge getan, wo ich gesagt habe, jetzt bin ich überwältigt. Jetzt bin ich einfach überwältigt. Jetzt kann ich vor Staunen eigentlich nur noch weinen, weil ich unglaublich berührt bin von dem, was Gott kann und was er alles im Blick hat. Wir haben auch so einen Tunnelblick, ne? Wir wollen da von A nach B und Gott hat alles so noch so im Blick, links und rechts. Und manchmal bin ich wirklich überwältigt und sage, Vater, jetzt weiß ich echt nicht mehr. Ich bin so erstaunt von deinem Können, von dem, was du, von deiner Liebe, von deiner Gnade.
Und wenn du dein Kind anguckst, was ist denn ein Sohn oder eine Tochter?
Das ist ein Sohn. Der ist mittlerweile 31.
31, wenn du das anschaust, deinen Sohn, wo du am Anfang so weit warst, dass du sagst, ich will das Kind nicht. Das ist doch auch ein Geschenk, direkt aus dem offenen Himmel, oder? So dieses Bewusstsein, ich habe es nicht gemacht. Ich habe den einen Morgen verstreichen lassen und bin nicht ins Krankenhaus.
Gott sei Dank. Ja. Also das habe ich natürlich relativ schnell gespürt, schon nach der Geburt, als dieses Geschöpf auf meinem Arm lag, war ich so dankbar, dass das Kind jetzt in meinen Armen liegt. Heute natürlich umso mehr. Ne? Ich habe natürlich vieles mit ihm erlebt, er ist groß geworden und ich habe so manches Lustige mit ihm erlebt, manches war auch vielleicht anstrengend, aber eigentlich
ist ja völlig normal.
Ganz normal, wie ein Kind halt so aufwächst. Eben. Aber ich glaube, ich habe das oft gedacht, immer wenn irgendeine Situation war, wo ich gedacht habe, Gott sei Dank gibt es dich, Gott sei Dank bist du da. Und heute natürlich, als er geheiratet, vor 2 Jahren, ich habe natürlich geweint, ich war so berührt. Wie schön, dass er jetzt eine Frau gefunden hat, dass jetzt noch ein Familienmitglied dazugekommen ist. Das wäre ja alles nicht, ne? Das muss man sich ja vorstellen, das wäre ja alles nicht da gewesen. Und das Schöne ist, es gibt bald noch ein kleines Geschöpf, weil er Papa wird.
Hammer, oder?
Ja. Das ist echt so. Ich freue mich auf dieses kleine Menschenkind, das da jetzt kommt. Und dann wird einem bewusst, das wäre ja jetzt dann auch nicht da.
Hm.
Na? Gott
Vielen
sei Dank.
Darf ich dir noch meine 4 Schlussfragen stellen, Bianca?
Gerne.
Nummer 1, Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast, sondern mehrmals.
Ja, tatsächlich gibt es nur ein Buch, das ich immer wieder lese, das ist die Bibel. Und ansonsten tatsächlich lese ich kein Buch zweimal, ganz selten, also ganz selten. Aber ich habe trotzdem ein Buch mitgebracht, ich habe es gleich mitgebracht.
Das ist geschickt, brauchen wir nicht Amazonen.
Ja, genau, Mein Gott kann. Also mich hat es angesprochen und ja,
ja.
Mich hat es angesprochen. Ich liebe es, Lebensgeschichten zu lesen, was Menschen mit Gott erlebt haben, wie sie ihre Situation mit Gott bewältigt haben. Und da werden drei Geschichten erzählt. Okay. Und ja, hat mich sehr berührt.
Dann die zweite Frage. wozu kannst du heute leichter Nein sagen, was wir deine Zeit nehmen? Dann machen wir 5 Jahre. Mhm. Als vor 5 Jahren.
Ja. Ich glaube, ich kann eher abschätzen, wem ich etwas erzähle. Ja, weil man,
oh.
Ja, man ist ein bisschen so naiv und meint, das Gegenüber ist einem vielleicht wohlwollend. Und da merke ich, dass ich das abschätzen kann und sagen kann, nee, ich glaube, die Geschichte, die behalte ich jetzt für mich.
Dritte Frage, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten, die du dir in den letzten 5 Jahren angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert?
Ich glaube, ich höre ein bisschen mehr in mich rein. Wenn es darum geht, Dinge anzupacken. Ich überlege, kann ich das? Schaffe ich das? Habe ich die Kapazitäten dafür? Reicht meine
gemacht?
Kraft? Ja, ich habe schon manchmal an die Grenze bin ich schon gegangen, ja, wo ich dann gedacht habe, jetzt musst du aber gucken, dass du wieder zur Ruhe kommst. Also, dass man da nicht vielleicht Burnout oder sowas bekommt, wenn man meint, man muss zu viel machen. Und das habe ich dann schon gelernt. Nee, du brauchst deine Ruhephasen. Du musst Zeit für dich nehmen, du musst dir selber was Gutes tun. Ja.
Letzte Frage, Bianca. Plakat.
Ja.
Was würdest du draufschreiben, irgendwo in der Nähe von Laufen, Heilbronn?
Ach, eigentlich hätte ich da gleich 2 Sachen, die man draufschreiben könnte. Zum einen, was bei Gott, was bei den Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Hm. Na? Und fürchte dich nicht und hab keine Angst, denn Gott ist bei dir.
Ich muss dich entscheiden.
Ja, dann das Erste.
Passt. Danke.
Sehr Bianca. Gerne, sehr, sehr gerne.
Vielen Dank für euer Interesse. Das ist ganz toll. Vielen, vielen Dank. Ich habe am Anfang die super frommen Gäste gelobt und ich möchte euch auch von Herzen danken für euer Begleiten und Unterstützen. In 2 Wochen gibt es den nächsten Film. Und bis dahin, seid gespannt, was dann schon wieder Neues dabei ist. Es passiert wirklich jede Woche immer was Neues. In 2 Wochen sind wir wieder da mit einem neuen Film, einer neuen Geschichte. Und bis dahin, bleibt oder werdet super fromm. Macht's gut und tschüss.